Hey, mega cool, dass ihr da sind. Ich habe so ein das Gefühl, man merkt so ein bisschen die lockere Sommerstimmung. Und das gefällt mir natürlich sehr. Der Friedel hat es eigentlich schon wunderbar gesagt in der Einleitung, wo er die drei Punkte beschrieben hat. Es ist ein bisschen heavy Stoff eigentlich. So für eine lockere Sommerpredigt. Aber ich glaube, so ist halt das Leben manchmal auch. Fröhlich und manchmal aber auch schwierig. Das fließt dann immer so ein bisschen ineinander rein. Und ich freue mich sehr, dass ich die nächsten drei Aussagen von Martin Luther King mit euch ein bisschen durchgehen darf. Wir werden uns die genauer anschauen. Und das Coole ist, jede Aussage hat so einen brutalen Gehalt. Also das geht so in die Tiefe. Und das darf man mitnehmen. Und auch über die Ferienzeit darf der Heilige Geist da noch so ein bisschen weiterarbeiten. Weil ich leider dem nicht gerecht werde, wie dir vollumfänglich zu beschreiben. Aber das ist gut so. Wir machen gerade mal einen steilen Einstieg und kommen zu seiner ersten Aussage, wo der Martin Luther King, übrigens ist nicht der Martin Luther, der die Reformation gemacht hat, wo in Deutschland gelebt hat, sondern wir sind jetzt in Amerika im 20. Jahrhundert beim Martin Luther King. Hat noch das King hinten dran. Seine Aussage ist, es kommt nicht darauf an, dem Leiden zu entgehen, sondern Leiden sinnvoll zu ertragen. Alle Aussagen von Martin Luther King sind nicht einfach Aussagen, die er aufgrund von irgendwas gemacht hat, sondern es sind alles Aussagen, die er auf die Bibel stützt. Auch er als Baptistenprediger war unglaublich fundiert, hat die Bibel gelesen und hat den Wert der Bibel versucht, in die Welt hineinzubringen. Und ein Vers, wo ich finde, der passt so gut zu dieser Stelle, ist aus dem Matthäus, Kapitel 5, Vers 4, wo es heisst, selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Der Vers steht in der Bergpredigt inne. Bergpredigt ist Matthäus, Kapitel 5 bis 7. Und Bergpredigt ist ganz ein spezieller Teil. Es ist nämlich eine Lehrrede von Jesus Christus selber. Und ich würde sagen, es ist die berühmteste Rede, wo Jesus Christus Reich Gottes beschreibt. Und in der Bergpredigt nimmt er das Gebot vom Alten Testament, nimmt sie mal vor. Und dann nimmt er Reich Gottes Wert, fügt die zu diesen altgesetzlichen Gebot. Und dann wendet das sogar noch an auf uns Menschen. Also ein ziemliches Meisterwerk. Und ich bin überzeugt, Martin Luther King hat die Bergpredigt in seinem Herz gehabt. Also die Reich Gottes Wert hat er in seinem Herz gehabt. Und dann hat er einen Konflikt gehabt, weil er gemerkt hat, die Reich Gottes Wert, die stimmen nicht wirklich überein, wie sie in Amerika da zumal gelebt haben. Weil Schwarze sind unterdrückt worden. Schwarze sind diskriminiert worden und das per Gesetz. Also es ist gesetzlich geregelt und geklärt gewesen, dass Schwarze einfach weniger Wert haben. Und der Martin Luther King ist der gewesen, der gesagt hat, ich stehe auf und setze ein Zeichen. Ich gehe in Widerstand und setze mich ein für die biblischen Werte, dass die dort geklebt werden. Und das hat er gemacht. Und wir kennen ja jetzt schon ein bisschen das Ende. Er hat es unglaublich mit viel Engagement gemacht und er hat gewaltig viel auch erreicht. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen mitnehmen, ganz kurz, in seine Biografie. Seine Geschichte, die er so ein bisschen in diesem Bereich hatte. Wo er 26 Jahre alt war, ist Martin Luther King so ein bisschen zum ersten Mal als Anführer gesetzt worden von dieser Gruppe im Widerstand. Es war die Situation, in der er verheiratet war, seit 2 Jahren mit seiner Frau, und er war frisch gebackener Vater. Also er hatte ein Kind. Die einen Leute haben ihn angefangen zu schätzen und lieben und haben ihm zugejubelt für das, was er sagt. Und dann hat es aber andere Leute gegeben, weisse Leute, die auch in aktiven Widerstand gegangen sind. Und die einen haben ihm gedroht und gesagt, wenn du weitermachst, dann schauen wir, dass du nicht mehr weitermachen kannst. Also sie haben ihn bedroht mit seinem Leben. Und ich habe noch ein Zitat mitgebracht, das werde ich euch vorlesen, weil es hat mich so berührt und gibt gleichzeitig so einen guten Einblick auch in sein Leben hinein. Er selber sagt: Ich wollte den Kampf aufgeben. Ohne den Kaffee anzurühren, saß ich am Küchentisch und grübelte darüber nach, wie ich von der Bildfläche verschwinden könnte, ohne als Feigling zu erscheinen. In diesem Zustand äußerster Mutlosigkeit, dann legte ich Gott meine Not hin. Also die Situation, der Martin Luther King wird bedroht mit seinem Leben. Und er überlegt sich, wie komme ich weg? Wie komme ich aus dieser Situation raus? Wahrscheinlich auch, weil er sein Kind hat schützen wollte, weil er seine Frau hat schützen wollte, vielleicht auch sein eigenes Leben. Aber er hat gerungen mit der Frage, wie bringe ich mich weg von dieser Position? Verständlich eigentlich. Und dann gibt es noch den zweiten Teil von dem Zitat, was heisst: In diesem Augenblick erlebte ich die Gegenwart Gottes wie nie zuvor. Mir war, als hörte ich eine innere Stimme, die mir Mut zusprach. Steh auf für Gerechtigkeit, steh auf für die Wahrheit und ich, Gott, werde immer an deiner Seite sein. Also irgendwie hat der innere Stimme gehört, wo der Martin Luther King sagt, das ist Gott. Und die Stimme hat dem Mut zugesprochen. Sie hat ihm gesagt, steh auf für Gerechtigkeit, steh auf für Wahrheit. Und dann kommt noch der Teil von der Verheißung: Ich werde immer an deiner Seite sein. Und das Erlebnis, das er gemacht hat, hat alles geändert. Vorher wollte er wegrennen, hat sich weg von der Bildfläche bringen. Und nachher hat er gesagt, ich bin so ermutigt, ich bin absolut bereit, mich voll und ganz dem zu stellen. Er hat wortwörtlich gesagt, ich bin bereit, allem ins Auge zu sehen. Und so hat er weitergemacht. Er hat am Märsch teilgenommen, er hat Sitzblockaden organisiert, er hat Gebetskreis ins Leben gerufen, alles. Er hat sich aber eingesetzt gegen die Diskriminierung, gegen den Rassismus. Und dann, ganze 8 Jahre später, also 8 Jahre lang, hat er sich Vollgas investiert. Und 8 Jahre später ist dann der Moment gekommen, wo er in Washington vor 250'000 Menschen gestanden ist und angefangen zu erzählen hat von «I have a dream». Und die Aussage haben Sie sicher auch schon mal gehört, «Ich habe einen Traum». Und sein Traum war, dass auf einem Hügel, dass sich dort Kinder von Sklaven treffen können mit Kindern von Sklavenhaltern. Und dass die einfach Brüderlichkeit haben können. Dass sie sich auf Augenhöhe begegnen können und sie einfach als gleich sein können. Wir werden am Schluss der Predigt ein Lied hören, wo eigentlich genau der Traum, den er dazu mal hatte, und seine Rede oder einen kleinen Teil von seiner Rede darauf aufnimmt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die einen oder andere das Lied schon mal gehört haben, im Radio. Weil es einfach ein cooles Lied ist. Und vielleicht, wenn ihr irgendwo in der Sommerferie seid und das Lied wieder hört, werdet ihr wieder genau an das erinnert, was er gemacht hat. Ein Jahr später, nach seiner Rede, ist es dann per Gesetz geregelt gewesen, dass Schwarze und Weiße gleich viel Recht haben. Also ein riesen Meilenstein. Und nochmal ein Jahr später haben schwarze Menschen ebenfalls das Wahlrecht bekommen, wie es Weiße schon lange vorne hatten. Also nach Gesetz sind sie dann gleichgestellt gewesen. Gleich hat er dann später auch gesagt, von der Wert her funktioniert es gleich noch nicht so ganz. Also wir haben jetzt zwar das Gesetz können revolutionieren, aber jetzt müssen wir die Wert auch noch können revolutionieren. Wo ja das Ganze mit Black Lives Matter so ein bisschen genau auf das hindeutet. Er ist dann mit 39 Jahren ist er gestorben. Er ist gleich erschossen worden, als er eine Rede gehalten hat. Also sehr krass. Und gleich, er ist 30 Mal ins Gefängnis gekommen. Er hat 30 Bombenattentate überlebt. Er hat so viele Sachen überstanden und überlebt. Und er hat so einen klaren Fokus gehabt. Und hat sich klar auf ein Ziel ausgerichtet. Und ich glaube, man könnte so viele verschiedene Punkte aus dieser Biografie schon nur jetzt rausnehmen. Aber ich habe mich mal für 3 entschieden. Weil irgendwie muss ich dann nachher auch noch zu der nächsten Aussage kommen. Der erste Punkt, den ich rausnehmen möchte, ist die Vision. Er hatte eine Begegnung mit Gott und hat nachher gewusst, das ist meine Vision. Ich stehe auf für Gerechtigkeit und ich stehe auf für Wahrheit. Und egal, was mir entgegengebracht wird, ich stehe einfach genau für diese Punkte auf. Und ich möchte dich heute Morgen ebenfalls herausfordern mit dieser Frage, für was stehst du auf? Für was bist du bereit, eine extra Meile zu geben? Für was bist du bereit, auch wenn Leid kommt, das Leid halt auf dich zu nehmen und das zu ertragen? Weil einfach die Vision grösser ist als das, was dir entgegengebracht wird. Der zweite Punkt ist Verheißung. Martin Luther King, ihm hat so viel bedeutet, die Aussage, Gott wird immer bei dir sein. Und wir kennen die Verheißungen auch aus ganz vielen anderen biblischen Geschichten, die Verheißung, Gott ist immer bei dir. Auch im Missionsbefehl. Egal, wo wir hingehen werden, Gott wird immer mit uns sein. Und das ist so eine krasse Aussage. Und der dritte Punkt, Vertrauen im Leid. Der Martin Luther King hat in all seinen Herausforderungen, in all seinen Nöten, hat er vertraut auf Gott. Und manchmal gibt es so Momente im Leben, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, da kommen Herausforderungen, da kommen Probleme, da kommt Leid in dein Leben und du hast nicht gerade eine Lösung parat. Du kannst nicht gerade sagen, ah ja gut, jetzt machen wir das so und so und 5 Minuten später müsste das nachher erledigt sein. Es gibt Situationen, wo man keine Lösung hat. Und dort darf man einfach lernen, auf Gott zu vertrauen. Ohne dass man eine Lösung hat. Und das hat Martin Luther King gemacht. Er hat auf Gott vertraut, dass er einfach bei ihm ist. Egal was kommt und was passiert. Und das hat ihn einfach durch all die Jahre im Widerstand hat ihn so unterstützt. Und es ist so ermutigend. Wir gehen zu der nächsten Aussage von Martin Luther King, die ebenfalls extreme Tiefe hineingeht. Er sagt, es kommt nicht darauf an, dass Gott tut, was ich will, sondern es kommt darauf an, dass ich tue, was Gott will. So eine kleine Änderung in der Satzstellung, die einen gewaltigen Unterschied ausmacht in der Hauptaussage. Ein kleines Beispiel. Ich ertappe mich immer wieder in meinem Leben, dass ich anfange zu beten. Gott, hilf du mir. Gib du mir Kraft. Gib du mir die richtigen Worte. Gib du mir das, was ich brauche in dieser Situation. Hilf du mir bei diesem Gespräch. Und sehr viele Sachen, die ich bete, sind eigentlich so ein bisschen ich-fokussiert. Wo ich wie sage, Gott, mach du das, was ich will. Und ich will das jetzt nicht irgendwie nur schlecht reden und sagen, ui, das darf man gar nicht. Ich glaube, sobald wir mit Gott kommunizieren, ist schon mal recht gut. Und gleich ist da ein Unterschied von der Satzstellung, dass ich nicht einfach nur meinen Willen tue und Gott ein Stück weit missbrauche, damit er meinen Willen tut, sondern eigentlich ist es umgekehrt. Wir sind berufen, dass wir seinen Willen dürfen tun. Und etwas, was mir dann aufgefallen ist, ist, wenn man so in die heutige Gesellschaft hineinschaut, wie das so ein bisschen unsere Gesellschaft tickt, ganz vereinfacht. Dann merken wir, dass wir so eine Generation sind und uns zeichnet etwas aus. Und zwar einen höheren Anspruch an die Selbstverwirklichung. Also wir sind so die Generation, wir wollen uns selbst verwirklichen. Wir wollen Erfolg haben. Wir wollen glücklich sein, und zwar in allen Bereichen von unserem Leben. Wir treffen selber Entscheidungen. Und durch die Entscheidungen, die wir treffen, bringen wir auch eine Leistung auf. Und durch diese Leistung kommen wir dann zum Erfolg und zu diesen Siegen und auch zum Glück. Und das Gemeine ist ein bisschen, Ob bewusst oder unbewusst, wir werden halt von der Gesellschaft einfach geprägt. Durch Werbungen, durch Medien, durch ganz viele Sachen werden wir geprägt. Und das hat einen Einfluss. Und dort ist ja der Ansatz auch, ich muss stark sein, ich muss es machen, ich treffe Entscheidungen, ich bringe die Leistung und dann komme ich zum Glück. Und wenn man das so ein bisschen mit dem christlichen Glauben zusammenbringt, dann habe ich meine Ziele, ich will glücklich werden und ich habe einen Gott, der alles kann. Perfekte Kombination, oder? Kann man so zusammennehmen. Ich möchte euch jetzt aber noch so ein bisschen eine andere Sicht aufzeigen. Eine biblische Sicht. Es gibt so eine Bibelstelle, das Vaterunser. Ist übrigens genau in der Mitte der Bergpredigt von Jesus platziert, so ein bisschen als Mittelpunkt. Auch noch spannend. Und dort haben wir irgendwie einen anderen Fokus. Da heisst es, Jesus sagt zu seinen Jüngern und zu all denen, die zugelassen haben, darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Es ist nicht so sehr ich bezogen, sondern es ist mehr so ein bisschen auf dich bezogen. Und wenn wir das auch so ein bisschen anfangen auseinanderzunehmen, zuerst habe ich mal unser Vater markiert. Wo Jesus dazu mal gesagt hat, unser Vater, sind die Leute innerlich gerade ein bisschen erschrocken. Das war recht revolutionär, weil in dieser Zeit hat man nicht so eine enge Beziehung mit Gott gehabt, wie Jesus hatte. Also Jesus hat einen neuen Maßstab gesetzt mit dem, dass er gesagt hat, unser Vater. Und Jesus hat gesagt, ich mache nur das, was ich sehe, meinen Vater tue. Wo auch wieder sagt, er hat so eine gute und eine tiefe Beziehung gehabt. Und vor allem eine herzliche Beziehung. Oder mein Papi im Himmel. Und wir sollen aber genau das Gleiche beten. Also wir dürfen genau auch in die Position hineinkommen, dass es auch, er ist unser Vater. Und wir dürfen zu dem Vater kommen. Und wenn wir anfangen, das zu beten, dann fangen wir an, uns ausrichten vor allem. Und zwar richten wir uns aus auf unseren Vater. Wir schauen also nicht, oder bei dem Gebet schaut man nicht auf sich, was habe ich jetzt für einen Wunsch, was habe ich für ein Problem, wo brauche ich Hilfe, damit ich auch die nächste Hürde nehmen kann. Ich will noch ein bisschen weiterkommen, sondern der Fokus ist klar auf Gott gerichtet. Oh, mein Vater im Himmel. Und dann geht es weiter. Es heisst, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also es ist wieder dein Name, wenn wir dein Name soll geheiligt werden. Also wir wollen auf Gott schauen. Und dann sehen wir, Gott, unser Vater, ist der, der alles gemacht hat. Er hat die Erde geschaffen, er hat den Menschen geschaffen. All die Sachen, die wir sehen können, stammen von Gott. Und dann fangen wir auch an, ihm die Ehre zu geben. Und dann geht es weiter mit, dein Reich soll kommen. So wie es im Himmel ist. So wie die Reich Gottes Kultur ist im Himmel. Genau diese Kultur wollen wir auch auf der Erde haben. Das war die Motivation von Martin Luther King, sich einzusetzen. Genau für diese Sachen, damit die Werte der Bibel gelebt werden auf der Erde, dass auch Reich von Gott mehr auf die Erde kann runterkommen. Und dann der dritte Punkt ist, dein Wille soll geschehen. Und der Wille von Gott passiert im Himmel hundertprozentig und auf der Erde aber nicht so ganz hundertprozentig. Und darum das Gebet, dass immer mehr der Wille von Gott auf der Erde kann passieren. Es gibt also einen Facettenwechsel, weg von ich will das, ich brauche das und jetzt das, sondern wir sind eingeladen in die Geschichte von Gott. Ich bin überzeugt, Gott hat so den Masterplan. Von Anfang an, wo er die Erde gemacht hat, wo er die Menschen gemacht hat, hat er den Masterplan mit uns. Und wir sind eingeladen, um ein Teil zu sein von diesem grossen Masterplan. Also dürfen wir wie an seiner Geschichte teilnehmen. Und Gott schreibt die Geschichte eben mit uns. Aber nicht, dass wir uns selber verwirklichen, sondern in das grosse Ganze hinein sind wir gefügt. Und darum gibt es so einen extrem grossen Wechsel. Und auch von diesem Punkt oder von dieser Aussage möchte ich euch wieder mit einer Frage ein bisschen herausfordern. Und zwar ist die Frage, von was lassen wir uns prägen? Weil ich glaube, es hat extrem viel damit zu tun, ob ich meinen Willen tue oder ob ich den Willen von Gott tue. Es ist eine Frage von dem, von was lasse ich mich prägen? Entweder von der Gesellschaft oder vom Mainstream oder von den Werbungen oder von all dem, was in der Welt aussen passiert. Momentan hochaktuell. Man hat einen Krieg im Angebot, man hat eine Dürre im Angebot, man hat eine Inflation im Angebot. Wenn man das alles immer wieder verfolgen würde, dann hätte man wahrscheinlich einen 300% Job und wäre einfach absorbiert. Und gleich, auch das möchte ich wieder nicht schlecht reden. Es ist nicht schlecht, wenn man informiert ist oder wenn man weiss, was läuft auf der Welt. Aber man muss wissen, dass es halt einen prägt. Oder man kann sich prägen lassen vom liebenden Vater. Man kann sich prägen lassen von der Bibel. Oder von einem Worship, der einem einfach mitnimmt und reisst. Man kann sich prägen lassen durch einen Gebetsspaziergang. Oder man kann sich prägen lassen durch das, dass man einfach sich Zeit nimmt und auf unseren liebenden Vater schaut. Und ich für mich, ich sage mir so, ich muss das wie auf einer Balance behalten und ich muss schauen, dass das Weltliche nicht Übergewicht nimmt. Weil wenn es das macht, hat es einfach einen Einfluss auf mein Herz. Und ich merke ziemlich genau, was das mich mehr prägt von diesen beiden Sachen. Und da habe ich noch den Satz, in die Richtung, wo man schaut, in die Richtung fährt man auch. Alle die, die mal Autofahren gelernt haben, das war so der Satz gewesen. Wenn du in einer Kurve bist und es hat einen Baum in der Kurve, schau nicht den Baum an, sonst fährst du genau in den Baum hinein. Sondern schau in die Richtung, wo du schlussendlich hinkommen willst. In die Richtung, wo du laufen willst. Und ich komme zu der dritten und zu der letzten Aussage von Martin Luther King, was heisst, es kommt nicht darauf an, zu geniessen, sondern zu schenken. Wir alle geniessen gern. Wir haben es alle gern, wenn es uns gut geht. Und gleich kommt er wieder mit so einer unbequemen Aussage. Es kommt nicht darauf an, zu geniessen, sondern es kommt darauf an, zu schenken. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 35, haben wir so das, den berühmten Satz: Geben ist seliger als nehmen. Und jetzt bei diesem Beispiel möchte ich euch nicht eine Theorie mit auf den Weg geben, weil ich fest überzeugt bin, das muss man einfach leben. Und ich möchte euch ein Zeugnis erzählen, das ich am letzten Donnerstag erlebt habe, wo das so ein bisschen bestätigt, dass wenn man gibt, wird man extrem erfüllt. Ich würde sogar behaupten, man wird mehr erfüllt, als das, wenn man etwas bekommt. Obwohl, das ist immer schwierig zu werten. Aber laut dem Satz ist es schon so, dass es kommt nicht darauf an, zu geniessen, sondern zu schenken. Letzten Donnerstag hatte ich das Abschlussessen bei der Stadt Wetzikon, wo ich noch als Hauswart arbeite. Und bin jetzt nur noch eine Woche dort. Und weil mein Arbeitskollege aber diese Woche Ferien hat, haben wir am Donnerstag die letzte gemeinsame Zeit gehabt. Dann haben wir das Essen gehabt. Und dann am Abend, ich glaube es etwa um 9 Uhr, habe ich ihm angerufen und gefragt, ob ich noch schnell vorbeikommen kann. Ich hätte noch ein kleines Geschenk für ihn. Das war wirklich nicht mega riesig. Aber es war etwas, wo ich mich richtig darauf gefreut habe. Ich habe wie so einen kleinen Bub, habe ich daheim goldiges Geschenkpapier aus der Schublade geholt. Ja, das schöne goldige, weißt du? Das ganz wertvolle. Das, was du Sina eben auch so sehr liebt, das habe ich für ihn geholt. Habe das eingepackt und schon nur beim Einpacken hatte ich eigentlich noch ziemlich Freude gehabt. Und dann nachher so ein Silber, ein Geschenkbändchen, das silbrig war und dann das und dann so schön gekräuselt, so schöne Mäschchen gemacht. Und dann habe ich das eingepackt, das war übrigens einfach ein Holzbrett gewesen, also so ein Schnittbrett für die Küche, wo ein Spruch drauf gestanden ist, so ein bisschen: Danke vielmals für die schöne Zeit, Roger. Ich habe das eingepackt, ihn angerufen, bin dann zu ihm gegangen. Und er hat mega Freude gehabt. Ja, ich bin daheim, ich komme rein. Freundlich eingeladen. Willst du einen Kaffee trinken? Willst du einen Tee trinken? Nimm mal Platz. Noch so ein feines, selber gemachtes Gutschen bekommen. Nicht schlecht. Und dann habe ich das Geschenk gegeben. Und es ist immer lustig, wenn man Geschenke gibt, wenn man dann nachher das Gegenüber ganz gut beobachtet. Und dann zuerst ist so ein bisschen die Verlegenheitsphase. So, ui, ich komme ein Geschenk rüber, ich habe ja gar keins. Und so ein bisschen die nette Geste, ah, das wäre doch nicht nötig gewesen. Kennen wir alle. Schweizer Höflichkeit. Und dann hat es entgegengenommen, hat es angefangen auszupacken, hat gesehen, was es ist, und dann hat er Freude gehabt. Er selber war Koch früher und er kocht so gern und leidenschaftlich und erzählt dann, wenn er das ein fein geschnitten hat und das hat er fein geschnitten und dann immer gesund kochen und alles selber einkaufen und selber kochen und verwerten. Ja, und er hat so Freude gehabt und man hat ihm gerade angesehen, wie so das Gesicht angefangen zu leuchten hat. Dann ist er aufgestanden und hat mich fest umarmt. Und dann ist es etwa 30 Sekunden gegangen, wo meine These ist, er hätte das gar noch nicht so richtig fassen können. Und nach 30 Sekunden sind ihm einfach Tränen übers Gesicht gerollt. Weil es ihn einfach so bewegt hat und das Geschenk hat ihn so berührt. Vielleicht auch, weil wir in Zukunft nicht mehr zusammen arbeiten werden. Und wir haben wirklich recht gut gematcht. Und das ist aber einfach traurig. Aber es war so ein schöner Moment, wo durch das Geschenk ausgelöst worden ist. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr auf dem Herzen habt, irgendwie ein Geschenk für jemanden zu machen, dann macht es einfach. Nehmt das goldige Geschenkpapier, dann schön einpacken und schenkt es diesen Leuten. Weil es löst einfach so viel Freude aus. Und darum ist, geben ist seliger als nehmen. Aber auch ein Geschenk annehmen, das löst auch Freude aus. Und auch das darf man trainieren. Es ist so ein bisschen beides. So. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Ich habe jetzt die drei Aussagen nochmal auf eine Folie genommen und habe bei jeder Aussage einen Punkt, den ich so ein bisschen rausgenommen habe. Und ich darf euch einen Punkt von diesen drei aussuchen, wo ihr wie sagt, den möchte ich mitnehmen. Ich glaube, wenn man sagt, ich nehme drei Punkte mit, dann ist es ziemlich schnell eine Überforderung. Darum nehmt einfach einen Punkt mit, und dürfen dann nachher noch dranbleiben an diesem Punkt. Die erste Aussage war, es kommt nicht darauf an, am Leid zu entgehen, sondern Leiden sinnvoll zu ertragen. Bei Martin Luther King in diesem Bereich einfach ein unglaubliches Vorbild war. Aber nicht nur er. Wenn man Jesus anschaut, also jede Aussage von diesen drei, kann man übrigens hervorragend auf Jesus anschauen. Jesus hat das Leid auch nicht gemieden. Er ist schlussendlich am Kreuz gehangen und hat es nicht verdient. Und der Punkt, den ich bei der ersten Aussage herausnehmen möchte, ist, für was stehst du auf? Was ist ein Punkt in deinem Leben, wo du eine Vision hast dafür, wo du sagst, ich bin bereit, für das aufzustehen. Ich bin bereit, für das einen Mehraufwand zu leisten. Ich bin auch bereit für diesen Punkt, wenn Leid entgegenkommt oder wenn es schwierig wird, an dem können festzuhalten und vorwärts zu gehen. Und das einfach können ertragen. Die zweite Aussage ist, es kommt nicht darauf an, dass Gott tut, was ich will, sondern dass ich tue, was Gott will. Die Perspektivenänderung. Wo ich den Satz aufgeschrieben habe, oder die Frage, wie lasse ich mich prägen? Von was lasse ich mich prägen? Und wie steht es im Verhältnis zueinander? Du kannst auch sagen, oh, der Punkt, der fordert mich raus. Das finde ich schwierig. Dann nimm dir den Punkt und nimm ihn mit. Nimm ihn mit in die Sommerferien. Wenn du irgendwo im Liegestuhl liegst und nicht weißt, was machen, kannst du den Punkt wieder vorholen und daran weiter studieren. Und die letzte Aussage von Martin Luther King, es kommt nicht darauf an, zu geniessen, sondern zu schenken. Wenn du merkst, das fordert mich raus, oder wenn du merkst, da würde ich gerne weiter in diesen Bereich eintauchen, um einfach Leute ein Geschenk machen, Menschen eine Freude machen, dann kannst du dich auch für diesen Punkt entscheiden. Wir werden jetzt das Lied noch hören, das ich euch noch versprochen habe. Es ist ein modernes Lied, aber es ist einfach ein cooles Lied. Und das dürft ihr auch gerne mitnehmen. Ich habe den Liedertext noch vorbereitet. Ich glaube, Marianne Zwanen hat ihn noch richtig auf Deutsch übersetzt. Herzlichen Dank. Sehr bescheiden als Lehrerin. Ich darf das gerne auch noch nachlesen. Und nach dem Lied gehen wir dann weiter zum Worship und werden nochmal einen Teil haben. Und wenn ich merke, dass ein Punkt einfach an euch nagt und ich möchte gerne auch noch Gebet in Anspruch nehmen, wir haben ein Ministry-Team, glaube ich zumindest. Ja, die sind nicht in der Ferien, die sind da. Und die möchten für euch beten. Die nehmen sich gern, sehr gern Zeit für euch. Um die Sachen, die euch beschäftigen, die Fragen, die ihr in eurem Herzen habt, wo ihr vielleicht nicht weiterkommt, wo es vielleicht einfach schwierig ist und man hat keine Lösung in Sicht. Ich könnte die Sachen gerne ihnen erzählen und das, den Dienst und das Gebet einfach in Anspruch nehmen. Ich will noch beten und dann gehen wir nachher in die nächste Zeit hinein. Gott, wir wollen dir Danke sagen, dass du alles gegeben hast für uns. Und dass du für uns bist. Und dass du gerade in diesem Moment unsere Herzen möchtest berühren. Und ich danke dir, Gott, dass du heute Morgen drehen gehst. Und dass du schaust, wer das was braucht. Und dass du uns füllst mit dem, was wir brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns Visionen gibst, wo es uns klar werden darf, für das stehe ich auf, weil das ist wichtig. Ich bitte dich, dass wir erkennen was uns prägt und wie wir das ein Stück weit zum Guten wenden können. Dass wir uns voll und ganz immer wieder auf dich ausrichten dürfen. Dass wir uns von deinem Willen prägen lassen und dass dein Wille immer mehr unser Wille werden darf. Und ich danke dir auch, dass du uns irgendwie eine Gabe oder eine Freude schenkst, um andere Leute zu beschenken. Dass du uns als erstes beschenkst und dass wir andere Leute dürfen beschenken dürfen, weil wir einfach beschenkt sind. Und so danke ich dir für die Zeit, dass wir einfach nochmal dürfen fest auf dich schauen und dass du die Zeit prägst und dass du wirkst. Danke dir vielmals. Amen. Wir dürfen jetzt noch den letzten Blick auf die Punkte werfen, weil nachher verschwindet es und wir kommen zum Lied. Wir dürfen es gerne schon mal abspielen, das Lied.
I have a dream. One day.